Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Am Tag 4 nach der Europawahl und fast 30 Jahre nach dem Mauerfall. Da kommt es sehr gelegen, mit einem Gast sprechen zu können, der sowohl die EU wie auch die deutsche Einheit mitgestaltet hat und der gerade auch seine Erinnerungen als Buch herausgebracht hat. Der ehemalige Bundesfinanzminister von der CSU, Theo Weigel. Herzlich willkommen.
Ja, grüß Gott.
Wie und wo haben Sie denn Prognosen, Hochrechnungen jetzt am Wahlabend verfolgt?
Ich habe das daheim verfolgt, in Sieg. Die CSU ist etwas stärker geworden als am Anfang erwartet, kam über 40%. Das hat mich gefreut, weil vor 5 Jahren die CSU einen merkwürdigen Wahlkampf geführt hat, proeuropäisch und skeptisch zu Europa. Diesmal war es ein klarer proeuropäischer Wahlkampf und unter veränderten, schwierigeren Umständen ein guter Erfolg. Ich hätte mir gewünscht natürlich, dass die CDU, CSU, auf über 30% gekommen wäre, aber das hat sich leider nicht ganz erfüllt.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Dann bei Ihnen zu Hause, sitzen Sie da im kleinen Kreis oder machen Sie eine Wahlparty?
Nein, das ist vorbei. Ich bin am Nachmittag, hatte ich mit meiner Frau eine wunderschöne Fahrradtour durchs Allgäu gemacht, haben auf einer Berghütte eingekehrt und waren dann rechtzeitig, also um 17 Uhr zu Hause. Und dann sitze ich vor dem Fernseher und habe mein iPhone in der Nähe, um gegebenenfalls mit dem einen oder anderen telefonieren zu können.
Und was hat Sie am meisten überrascht, das Abschneiden der Grünen?
Ja, völlig unerwartet kam das nicht. Ich hatte damit schon etwas gerechnet. Klima, Klimaschutz, Umwelt ist zu einem beherrschenden Thema in der jungen Generation geworden. Was mich besonders erstaunt und natürlich schon umtreibt, das ist, dass CDU/CSU, von der SPD will ich jetzt gar nicht reden, doch sehr stark die Parteien der Älteren werden und dass die junge Generation sich so sehr hinter einer anderen Bewegung versammelt. Da ist viel zu tun, da ist viel aufzuklären. Und was ich nicht begreife, ist, wie man auf eine YouTube-Aktion eines Rezzo innerhalb von Tagen nicht reagieren kann. Das ist mir unbegreiflich. Und insofern, okay, ich kann mit dem Computer noch ordentlich umgehen, aber in den Netzen, das ist nicht mehr meine Sache.
Aber es muss ja Leute geben, da muss man sich Leute holen, die das können, oder?
Es muss doch genügend junge Leute geben. Etwa. Und insofern bin ich da schon ein bisschen erstaunt. Ich hätte mir auch erwartet, ich sage das ganz ehrlich, dass zum Beispiel die Junge Union in jedem Kreisverband eine Europa-Wahlparty oder ähnliches macht. Das habe ich auch nicht entdeckt.
Jetzt könnte ein Bayer an die Spitze in Brüssel rücken. Manfred Weber, CSU-Mann, könnte EU-Kommissionspräsident werden. Geht Ihnen da das Herz auf?
Ja, da würde ich mich vor allen Dingen deswegen freuen, weil ich Manfred Weber sehr gut kenne, noch aus seiner Zeit, als er Landesvorsitzender der Jungen Union war. Er ist ein prächtiger Typ, er ist absolut integer, er kann junge Menschen begeistern und er ist ein Europäer durch und durch. Also ich würde sagen, Franz Josef Strauß war ein großer Europäer, ich habe es versucht. Und jetzt ist Manfred Weber wieder da, der die europäische Linie der CSU klipp und klar verdeutlicht und die CSU auf den europäischen Kurs bringt, mit dem damals Franz Josef Strauß die Lethargie und die Streitigkeiten in der CSU überwunden hatte, indem er der CSU nicht ein Bayern-Parteiprofil gegeben hat, sondern ein europäisches. Und das macht Manfred Weber wieder.
Und ist dann wichtiger, dass er Bayer ist oder dass er Deutscher ist?
Ich glaube beides. Natürlich freut uns das, dass er ein Bayer ist und insofern sich zum ersten Mal die Chance ergibt, dass ein Bayer Kommissionspräsident wird. Wir haben ja bisher nur einen einzigen Bayern auch als Kommissar gehabt, Peter Schmidhuber, ein alter Freund von mir. Insofern ist das schön, aber Deutschland hat auch den Anspruch, nachdem wir seit den 60er Jahren, seit Walter Hallstein, niemand mehr hatten an der Spitze der Kommission, wird es höchste Zeit.
Sagt Theo Weigel. Die Chancen für Manfred Weber scheinen etwas zu schrumpfen, aber wer weiß.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Großes Thema bei dieser Europawahl, wir haben eben schon darüber gesprochen, der Klimawandel, der Klimaschutz. Angestoßen sicher auch durch die Schülerbewegung Fridays for Future. Sie haben 3 Kinder. Wie hätten Sie als Vater reagiert, wenn Ihre Kinder freitags gesagt hätten, wir gehen nicht in die Schule, wir gehen auf die Straße?
Ich hätte das akzeptiert. aber nicht auf die Dauer, nicht jeden Freitag. Aber wenn sie das einmal gemacht hätten, mein Sohn hat sich auch einmal an einer Aktion beteiligt, die von der Schule nicht genehmigt war. Und ich habe ihn da verteidigt. So etwas muss möglich sein. Aber ich würde dann Ihnen raten, den Schülern, sprecht mit euren Lehrern, sorgt dafür, dass das Thema im Unterricht eine Rolle spielt, sorgt dafür, dass Politiker aller Parteien eingeladen werden, mit denen ihr darüber diskutieren könnt. Das bringt mehr als nur in Anführungszeichen zu demonstrieren.
Interessant ist ja, irgendwie kommen da etablierte Politik und junge Menschen nicht zusammen. Sie haben jetzt in Bayern wurden ja fast ähnliche Erfahrungen gemacht. Es gab das Volksbegehren zum Insektensterben, rettet die Bienen. Die Landesregierung und der Landtag haben sich dann darauf eingelassen und das Begehren ernst genommen. Ist das der Weg?
Das war ganz sicher der richtige Weg und den habe ich auch dem Ministerpräsidenten Söder empfohlen. Und ich habe ihm damals auch gesagt, nimm den Alois Glück, das ist der Beste, um einen solchen runden Tisch zu organisieren und die verschiedenen Fronten, Bauern auf der einen Seite und Umweltschützer, Vogelschützer, Naturschützer auf der anderen Seite zusammenzubringen. Und das ist auch gelungen. Die Frage stellt sich, was hätte man im Vorfeld schon tun müssen, die Jahre zuvor, um die Sorgen der Menschen und die Begeisterung der Menschen für die Natur politisch rechtzeitig aufzugreifen.
Das ist insofern verblüffend, gerade in Bayern, weil, habe ich durch Ihr Buch gelernt, Sie haben Ihre Erinnerungen aufgeschrieben, der Titel Ehrlichkeit ist eine Währung. Und da schreiben Sie, 1970 war Bayern das erste Bundesland, das ein Umweltministerium gegründet hat.
Das erste in Europa sogar.
Ja, also auf der Homepage steht sogar angeblich auch das erste weltweit. Wir hatten ja mal den Ruf Deutschland, wir sind die Oberökos. Wie konnte es sein, dass wir dieses Thema so aus dem Blick verloren haben?
Das hat leider nachgelassen. Es ist uns nicht gelungen, Umweltschutz, Naturschutz, Klimaschutz in ein großes Projekt zu fassen und zu sagen, das können wir in Deutschland. Der nächste Kreis, was können wir in Europa? Und dann wieder der nächste Kreis, wie können wir von Europa aus weltweit auch auf die Vereinigten Staaten, auf China und auf andere Weltteile Einfluss nehmen, dass das passiert. Ich glaube, das wäre notwendig gewesen, vor allen Dingen den jungen Menschen zu zeigen, was können wir und was haben wir als Zielsetzung.
Und so hat man jetzt das Gefühl, es steht immer hier die Wirtschaft da gegen den Umweltschutz. Es sind so, die Fronten sind so verhärtet. Sie haben es jetzt angesprochen, die Bauern, man kann sie schon auch auf die Seite ziehen.
Es ist ganz wichtig, die Bauern zu gewinnen. Und der Unmut bei den Bauern, die Verärgerung ist im Moment sehr stark. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie die europäische Landwirtschaftspolitik sich ausrichtet. Nicht nur an den großen Flächen, nicht nur Flächensubventionen, sondern auch die Biobauern, die kleineren, die mittelständischen im Bereich der Landwirtschaft stärker zu fördern. Das wäre, glaube ich, wichtig, da Landwirtschaftspolitik, Ökonomie und Ökologie in dem Bereich zu versöhnen. Das ist zu wenig akzentuiert in der Politik erfolgt.
Das klang ja eben fast schon grün. Ist die CSU grüner als die CDU?
Grün oder schwarz, das ist eine Farbenlehre, auf die ich mich nicht einlasse. Aber richtig ist, diese Aspekte mit zu berücksichtigen, das Lebensgefühl der Menschen zu sehen und zu sehen, wohin tendieren junge Menschen. Das war ja bei Europa auch Pulse of Europe. Etwa. Ich habe viel zu wenig Mitglieder der Jungen Union auf diesen Kundgebungen gesehen, die ich als alter Mann ein paar Mal besucht habe.
Und haben das Europafähnchen geschwenkt?
Ja, das muss man nicht, aber einfach, dass man da ist. Und dann habe ich festgestellt, die jungen Leute haben sich gefreut, dass der alte Theo Weigel da aufgetaucht ist.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Gerne und oft als Mr. Euro bezeichnet. Ich habe das immer wieder gelesen, aber stimmt es eigentlich? Geht der Name, die Bezeichnung Euro wirklich auf Ihren Vorschlag zurück?
Das ist richtig, ohne dass ich unbescheiden bin. Es geht auf einen Vorschlag von mir zurück, den ich beim Europäischen Rat 1995 in Madrid vorschlug und dann auch durchsetzte. Es gab am Anfang sehr kontroverse Diskussionen. Der französische Präsident war dagegen. Sogar Jean-Claude Juncker sagte, das klingt nicht gerade erotisch. Und ich habe ihm dann gesagt, du bist auch nicht mehr der Jüngste. Also was soll's? Hauptsache es klingt erotisch. Es gab andere Bedenken. aber dann alle anderen Alternativen waren...
EQ hieß es vorher,
EQ,
ne?
EQ war für uns völlig unannehmbar. Okay. Das war auf Deutsch European Currency Unit. Für die Franzosen wäre es der Name einer Münze aus dem Mittelalter gewesen. Für die war es leichter zu akzeptieren. Helmut Kohl sagte, mein Gott, das wird schwer, die Franzosen zu gewinnen. Dann bin ich auf den französischen Finanzminister Arthuis zu und merkte, der ist zwar nicht begeistert, aber es wird daran nicht scheitern. Dann habe ich noch an Franken gedacht und dann sagte Felipe González, das geht in Spanien nicht, das würde Franco heißen und das wollen wir nicht mehr. Und am Schluss haben wir uns einstimmig auf Euro geeinigt, denn ich hatte mir überlegt, es gibt Eurocard, es gibt Eurocopter. Ja, es gab sogar Eurosklerose, nichts positiv Besetztes. Ja. Und dann haben wir gedacht, lass mal das alles weg und heißen es einfach Euro, in allen Ländern verständlich und mit Europa verbunden. Schade, dass ich es nicht patentieren ließ, sonst wäre ich ein reicher Mann geworden.
Aber ich erinnere mich noch, ich habe auch noch eins zu Hause, so ein erstes Euro-Päckchen. Haben Sie sowas auch noch?
Selbstverständlich, das habe ich mir aufbewahrt und habe es von Helmut Kohl unterschreiben lassen.
1992 haben Sie zusammen mit dem damaligen Außenminister Genscher den Vertrag von Maastricht unterzeichnet. Der hat ja dann das weitere Zusammenwachsen der EU geregelt, Grundstein für die Wirtschaft und Währungsunion und damit für den Euro. Und den Füller, mit dem Sie unterschrieben haben, den haben Sie jetzt an das Haus der bayerischen Geschichte übergeben als Leihgabe. Wo schlummerte denn der Füller bisher?
Ja, der war bei mir zu Hause in einer Vitrine. Wir durften ihn mitnehmen, das war erlaubt.
Da steht auch Maastricht drauf, ne? So eine Gravur.
Da steht Maastricht, 7.2.1992 drauf. Ich durfte den mit nach Hause nehmen und da kam der Professor Leubel und sagte, ob ich das nicht für das Haus der Geschichte, das in Regensburg errichtet wird, zur Verfügung stelle. Und dann habe ich gesagt, okay, als Leihgabe. Und so habe ich den übergeben, sehe immer wieder meine Unterschrift, nicht wahr, auf Bildern, stelle fest, sie ist mir nicht vollkommen gelungen, weil der Füller ein bisschen klobig war.
Oder waren Sie zu aufgeregt?
Vielleicht auch, aber ich habe es mit Überzeugung getan und ich würde es noch tun und bereue die Unterschrift keine Sekunde.
Ich habe letztens gehört, dass Sie vorzeitig abgereist sind mit Genscher.
Ja, das ist richtig.
In Maastricht.
Wir haben uns etwas geärgert und zwar, weil diese schöne, wichtige Zeremonie auf Französisch und auf
Englisch
übertragen wurde und nicht auf Deutsch. Und das hat uns etwas geärgert.
Und da sind Sie abgereist?
Da war dann nur nachher natürlich noch ein Fest und da mussten wir nicht unbedingt dabei sein. Und ich war auf der anderen Seite froh, dass ich nach Stuttgart fliegen konnte und von dort nach Oberrohr. Und dort hat mich mein Sohn erwartet, der extra von Augsburg heimgefahren war in seine Heimat und sagte, Vater, ich will nicht, dass du an einem solchen Abend allein bist.
Sie haben eben gesagt, Sie würden wieder unterschreiben. Sie sind froh, dass Sie den Schritt gemacht haben. Was sagen Sie denn denen, die sich die D-Mark oder den Franc zurücksehen?
Es gibt sie nicht mehr. Es gibt sie wesentlich weniger. Das nimmt kolossal ab. Es gibt eine ganz große Mehrheit, vor allen Dingen bei den jungen Menschen, die genau wissen, was das bedeutet. Wenn ich heute nach Südtirol fahre, wo ich gern Urlaub gemacht habe, da habe ich früher 3 Währungen gebraucht, jetzt mache ich das in einer Währung. Und ökonomisch hat es sich für alle ausbezahlt. Und wenn dann trotzdem noch jemand kommt und mich fragt, neulich ein Journalist, nicht wahr, wie lange gibt es denn Euro? Dann habe ich dem allerdings ironisch, sarkastisch geantwortet, Ihre und meine Beerdigung wird auf jeden Fall in Euro bezahlt.
War das jetzt ein junger Kollege oder ein älterer Kollege?
Ein wesentlich jüngerer.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Jung gegen alt, Stadt gegen Land, Ost gegen West. So lassen sich die Ergebnisse der Europawahl in Deutschland grob zusammenfassen. Irgendwie scheint das Land gespalten zu sein. Schauen wir mal speziell auf den Osten. Theo Weigel, als Bundesfinanzminister, haben Sie die Einheit mitverhandelt? Was läuft schief? Sie sagen, man muss die Geschichte studieren.
Die Geschichte in Ostdeutschland ist anders als die Geschichte in Westdeutschland. Die haben nicht nur die Nazi-Diktatur, sondern auch danach nochmal 50 Jahre Diktatur gehabt. Und das ist eine andere Geschichte, das ist auch eine andere politische Kultur, die sich nach links und nach rechts stärker auswirkt. Wir werden noch eine ganze Weile brauchen, bis wir hier einen Gleichklang auch zwischen Ost und West haben. Aber wir haben auch immer einen Unterschied zwischen Süd und Nord gehabt. Ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren hatten wir tolle Wahlergebnisse für die CSU in Bayern und haben trotzdem die Bundestagswahlen nicht gewonnen, weil es im Norden oben nicht so lief. Oder Bayern war nach dem Zweiten Weltkrieg ein armes Land, ganz am Schluss. Heute steht es an der Spitze. Also hier hat ein Strukturwandel stattgefunden und ich bin auch ganz sicher, dass die ostdeutschen Länder den Strukturwandel bewältigen. Ich sehe auch heute dort blühende Landschaften. Nicht alles ist so gelaufen, wie wir uns das erhofft haben. Es hat länger gedauert, aber wenn ich mir viele Dinge anschaue, auch die Einkommensentwicklung oder manche Städte, Dresden oder Leipzig oder auch andere, dann finde ich es trotzdem eine tolle Entwicklung. Die Länder der früheren DDR haben in den ersten 10 Jahren einen so starken Aufholprozess gehabt, wie das Wirtschaftswunder der Bundesrepublik Deutschland in den 50er Jahren. Und man muss eines auch sehen, und das haben wir vielleicht zu wenig berücksichtigt. Von 1949 bis 1989 sind 3 bis 4 Millionen aus dem Osten in den Westen gegangen. Und den Aderlass verkraftet keine Region.
Es kehren jetzt einige zurück, offensichtlich. Ne? Manche entdecken ihre frühere Heimat wieder. Jetzt könnte es passieren, dass Görlitz die erste Stadt wird in Deutschland mit einem AfD-Oberbürgermeister. Schmerzt Sie sowas?
Ja, das finde ich schlimm. Aber warten wir mal die Wahl ab. Ich hoffe, dass die demokratischen Parteien so viel Gemeinsamkeit haben, um einen solchen Typ zu verhindern. Denn es wäre kein gutes Zeichen für Deutschland, wenn in Frankreich da ein Anhänger der Le Pen oder in Italien jemand aus der Salvini-Gruppe da kommt. Das wird zwar registriert, aber das wird auch wieder abgelegt. Wenn in Deutschland das passiert, dann schaut die ganze Welt darauf. Und darauf sollten
aufgrund
wir,
unserer Geschichte.
Aufgrund unserer Geschichte. Und darauf sollten wir achten. Wir sollten den guten Eindruck und die Stabilität, die wir erreicht haben und wo wir als Stabilitätsanker in Europa und in der Welt gelten, nicht verspielen.
Interessant ist ja, dass ganz offensichtlich, gerade im Osten, aber auch in anderen Teilen Deutschlands, so eine Angst eine große Rolle spielt. Angst vor Überfremdung, Angst vor wirtschaftlichem Niedergang. In Ihrem Buch klingt fast so etwas wie, ich nenne es mal, Gelassenheit durch. So nach dem Motto, Leute, jetzt macht euch mal locker. Es gab viel schwierigere, herausforderndere Zeiten. Wie meinen Sie das?
Von Angst darf man sich nie übermannen lassen. Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Und ich habe da immer wieder in meinem Leben, vor allen Dingen auch im politischen Leben, an das Bibelwort gedacht, in der Welt habt ihr Angst. Doch seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das gibt einem ein Stück Gelassenheit, auch wenn man in schwierigen Situationen ist, selbst wenn man scheitern sollte, dann geht die Welt deswegen nicht unter. Und niemand weiß, wie schwierig die Situation in den 50er Jahren war. Wer überlegt eigentlich noch, dass 1989 Zehntausende von Panzern, Tausende von Raketen, Atombomben auf deutschem Boden lagen, 500.000 Sowjetsoldaten auf deutschem Boden standen und wir in einer permanenten tödlichen Gefahr waren. Das hat sich geändert. Heute ist die strategische Gefahr ganz sicher kleiner geworden. Aber die Unsicherheit, die Unruhe, die gefühlte Unruhe ist größer geworden und es ist fast ein Ausdruck, den es auch früher schon gab, German Angst.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Fast 30 Jahre nach dem Mauerfall lassen Sie uns auch noch mal über Deutschland reden, über die aufregende Zeit im Herbst 1989. Als die Nachricht kam, die Mauer ist auf, waren Sie in Ihrem Wahlkreis auf einer Jubiläumsveranstaltung der CSU in Neu-Ulm. Dann hektisches Telefonieren am nächsten Morgen mit dem ersten Flieger nach Berlin und dort Treffen und Kundgebungen zusammen mit Bundeskanzler Helmut Kohl. Welche Bilder haben Sie da im Kopf?
Ja, das sind unglaubliche Bilder, zwei ganz unterschiedliche. Vor dem Schöneberger Rathaus standen ein paar tausend Leute. Und die haben den Helmut Kohl gnadenlos ausgepfiffen und ausgebuht. Es war schlimm. Aber er hat sich davon nicht irritieren lassen. Am Abend vor der Gedächtniskirche waren es 100.000, wo Helmut Kohl und ich zu den Menschen sprechen durften. Und da habe ich mir dann gesagt, also der erste Eindruck, die Wiedervereinigung wird nicht mit uns verbunden sein, der ist doch nicht richtig. Mhm. Und daran denkt man natürlich. Und dann denke ich an die Menschen, an die Zehntausende in Chemnitz, in Dresden, wo auch immer, die zu Veranstaltungen gekommen sind, in deren Gesichter man Erwartung, Hoffnung gesehen hat. Und da war mir ganz tief bewusst, wir dürfen diese Menschen nicht enttäuschen.
Aber stimmt es tatsächlich, dass es keinen Plan in der Schublade gab für diesen Moment? Also was dann zu tun sein würde?
Keinen direkten. Wir hatten zwar ein gesamtdeutsches Ministerium, aber in dem gesamtdeutschen Ministerium, wenn man da einen Plan erarbeitet hätte, die Jahre zuvor, dann hätte es ganz sicher eine riesen Negativdebatte darüber gegeben, was glaubt ihr wohl, ihr seid Unruhestifter. Ich will Ihnen mal ein Beispiel erzählen. Anfang September fragt mich ein Journalist, was denken Sie zu Deutschland?
1989
im September. Und ich antworte dem, die deutsche Frage steht auf der Tagesordnung der Weltpolitik. Am nächsten Tag ist eine vernichtende Kritik über mich hereingebrochen.
Und damals gab es noch keine sozialen Netzwerke.
Ich sei ein Unruhestifter. Ich sei ein unglaublicher Mensch. Das sei fahrlässig, wie ich also die Gespräche stören würde, den Frieden in Deutschland, in Europa stören würde. Ein paar Tage später hatte ich ein Gespräch mit dem amerikanischen Präsidenten George Bush. Und dann fragt mich der, was sagst du einem jungen Deutschen, der dich nach der Zukunft fragt? Und dann habe ich mich gewundert, dass der damals schon stärker an die Einheit gedacht hat und seine stellvertretende Sicherheitsberaterin, die spätere Außenminister Condoleezza Rice, die saß in einer Ecke und hat das Gespräch mitprotokolliert. Und da habe ich dann festgestellt, dass man aus der Distanz vielleicht schon die Dinge weiter gesehen hat als wir, die wir im Auge des Orkans waren.
Wobei die Wahrnehmung, glaube ich, in Frankreich und Großbritannien noch mal eine andere war. Da war eher die große Sorge da, ein erstarkendes Deutschland. Die Amerikaner waren da gelassener.
Die waren gelassener und erstaunlich, wie gelassen eigentlich Gorbatschow und Shevardnadze die Dinge gesehen haben. Die waren zu dem Zeitpunkt sich schon darüber im Klaren, die DDR ist für uns auf die Dauer Ballast. Denn wir zahlen drauf. Wir müssen denen billige Energie liefern, die wir sonst teuer verkaufen könnten. Und sie haben sich damals schon die Frage gestellt, ob nicht der Kontakt, die Beziehung, die gute Beziehung zu einem wiedervereinigten Deutschland nützlicher sein könne als den Gegensatz zum westlichen Deutschland und die ungeklärte Situation des östlichen Deutschlands. Aber sie haben recht. Gorbatschow selber hat mir mal erzählt bei einem langen Gespräch in Budapest, dass Mitterrand bei ihm war, Margaret Thatcher bei ihm war und ihm gesagt hat, um Gottes Willen, am besten die Wiedervereinigung käme nicht, wenn, dann jedenfalls nicht so schnell. Und er hat sich auch davon nicht beirren lassen, sondern hat seine Haltung durchgesetzt. Und das ist ein Wunder der Geschichte. Und das konnten wir nur in dem Jahr machen, solange er an der Macht war. Mit keinem anderen wäre das so gelungen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Man kann sagen, von einem Bauernjungen aus einem bayerisch-schwäbischen Dorf zu einem der wichtigsten deutschen Politiker der Nachkriegsgeschichte. Wenn Sie sich zurücklehnen, auf diesen Lebensweg blicken, was überwiegt da? Stolz?
Stolz ist das falsche Wort. Dankbarkeit. Denn ich hätte mir das nie träumen lassen. Das höchste meiner Gefühle war, als junger Bursch Landrat von Krumbach zu werden. Das war jemand, der auch aus dem gleichen Ort stammte wie ich, Dr. Fridolin Rothammel, ein großer Mann, in der Weimarer Zeit Landtags- und Reichstagsabgeordneter, dann später Präsident des Bayerischen und des Deutschen Bauernverbandes und Landrat von Krumbach. Aber das Projekt hat sich nicht verwirklicht, weil bei der Gebietsreform dieser Landkreis aufgelöst wurde. Aber auch zu dem Zeitpunkt hätte ich mir nie träumen lassen, einmal Bundesfinanzminister oder Parteivorsitzender der CSU zu werden.
Es war ja nicht mal klar, dass Sie Abitur machen würden.
Ja, nein, denn...
Ihr Vater wollte es,
Mein Vater, ja gut, auch damals, als ich 1950 auf eine höhere Schule ging, war nur die mittlere Reife. Mhm. Erst später wurde die Schule aufgestockt und man konnte Abitur machen. Also es hätte gut sein können, dass ich den gleichen Weg gegangen wäre wie mein Bruder, der Bauingenieur werden wollte und dass die mittlere Reife sozusagen in Kursen nachholen musste. Also erst später, kann ich mich noch erinnern, kam eine Lehrerin zu mir und sagte, also du wirst doch weitermachen und Abitur machen. Da war ich mir mit 14, 15 Jahren noch nicht sicher.
Und dann haben Sie Jura studiert. Warum eigentlich Jura?
Ja, es gab damals mehrere Möglichkeiten. Ich habe auch überlegt, Tiermedizin zu machen. Das hätte mir durchaus Spaß gemacht. Auch Landwirtschaft. Aber damals habe ich mir schon überlegt, dass vielleicht Landwirtschaft doch ein schwieriger Bereich ist. Und dann bin ich auf Jura gestoßen, weil es die vielfältigsten Möglichkeiten bietet. Man kann Rechtsanwalt werden, man kann in den Staatsdienst gehen und man kann vielleicht auch politisch etwas gestalten. Und insofern habe ich mich für die Rechtswissenschaft entschieden.
In den 90ern hätten Sie auch mal Ministerpräsident Bayerns werden können. Dann wurde öffentlich, dass Sie sich von Ihrer Frau getrennt haben, eine neue Beziehung haben mit der Skirennläuferin Irene Epple. Sie vermuten bis heute gestreut aus dem Umfeld des Konkurrenten Edmund Stoiber. Ich habe mich gefragt, warum haben Sie es eigentlich damals nicht aus freien Stücken selber öffentlich gemacht?
Das war ein Fehler von mir. Ich hätte 5 Jahre vorher die Trennung von meiner ersten Frau, die lag schon mehr als 5 Jahre zurück, das hätte ich vorher tun sollen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich Parteivorsitzender wurde, um damit klipp und klar zu sagen, wenn ihr mich deswegen nicht wollt, dann sagt mir das bitte klar. Heute spielt das Gott sei Dank überhaupt keine Rolle. Vielleicht habe ich dazu beigetragen, diese Tabus, wenn man ehrlich vor sich ist und eine Gewissensentscheidung trifft, dann das auch zu respektieren.
Hadern Sie dann auch in solchen Fragen mit Ihrer Kirche, mit der katholischen Kirche?
Ich hadere nicht mit der Kirche, aber ich habe schon auch meine Probleme diskutiert und bin keiner Diskussion ausgewichen. Ich habe diese Frage...
Also man muss vielleicht nochmal erklären, weil Geschiedene, ja, die dann wieder verheiratet sind, dürfen die zur Kommunion gehen? Nein, das ist ja, eine Kernfrage für Katholiken.
Da gab es unterschiedliche Meinungen. Nicht? Mhm. Der heutige Papst, habe ich den Eindruck, steht, ich habe ihn vor ein paar Wochen erst getroffen, der steht den Dingen, wie ich meine, offener gegenüber. Es gab wichtige Theologen wie Kardinal Ratzinger, der vor 50 Jahren dafür aufgeschlossen war, ist dann aber, als er Papst wurde oder Präfekt der Glaubenskongregation, nicht. Und da sage ich, was ist da passiert? Mhm. Warum steht er nicht zu dem, was er vor 50 Jahren anders formuliert hat? Heute haben wir eine Offenheit, vor allen Dingen bei den deutschen Bischöfen, die ich sehr begrüße, sodass also so etwas, wie es mir vor 25 Jahren passiert ist, heute kaum noch denkbar ist.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie haben im April Ihren 80. Geburtstag gefeiert. Sie haben ein Büro in der Kanzlei Ihres Sohnes Christian in München. Dort arbeiten Sie. Sie haben immer noch viele Termine. In dieser Woche Abendessen mit einem Ihrer Nachfolger, Finanzminister Scholz, Talkshow in Bremen, jetzt die Leute-Sendung. Und dann noch das Buch Ihrer Autobiografie, Ehrlichkeit ist eine Währung. Als Sie als Finanzminister aufgehört haben, den CSU-Parteivorsitz abgaben, hatten Sie angekündigt, Ihre Memoiren zu schreiben. Das war Ende der 90er. Das hat ein bisschen gedauert.
Ja, aber jetzt konnte ich die Zeit auch noch mit einbeziehen. Wenn ich es damals geschrieben hätte, dann wäre es heute schon ein Ladenhüter. So bin ich immerhin, das sage ich ganz unbescheiden, seit 5 Wochen auf der Bestsellerliste des Spiegels. Das ist für ein Politikerbuch ganz ungewöhnlich.
Sie hatten als Minister klar wenig Zeit für die Kinder und profitierten mal, die Geschichte hat mir sehr gut gefallen in Ihrem Buch, von einer kaputten Regierungsmaschine. Ich meine, wie oft haben wir im Moment das Desaster in den Nachrichten? Das bleibt Frau Merkel.
Und das gab es damals auch schon.
Das gab es also, damals ja offensichtlich auch schon.
Ich könnte also eine ganze Novelle darüber schreiben, was ich alles in der Luft beim Landen und beim Starten erlebt habe.
Aber was war diese eine Geschichte, da schafften Sie es noch zur Abi-Feier Ihrer Tochter?
Ja, das war ganz ungewöhnlich. Ich war sehr traurig, musste auf einen deutsch-französischen Wirtschaftsgipfel nach Lyon und am gleichen Tag fand die Abiturfeier meiner Tochter statt. sie war natürlich schon traurig, dass sie sozusagen das einzige Kind sein würde, wo die Eltern nicht da sind. Mein Sohn, der ältere Sohn, hätte mich vertreten. Als ich auf den Flugplatz, auf den Militärflugplatz nach Memmingen fahre, will der Pilot die Maschine starten und ich höre, wie das Wumm, Wumm, Wumm macht. Ich sage, was war jetzt los? Er sagt, die Start- und Landeklappen gehen nicht raus. Sag ja, was machen wir jetzt? Ja, ich probiere es nochmal. Das gleiche Ergebnis, darauf sagt er, wir fordern jetzt eine neue Maschine an, die also von Bonn runterkommt. Ja. Sag, nein, sie fordern keine Maschine mehr an. So, ich steige jetzt aus, ich fahre nach Hause, ich besuche die Abiturfeier meiner Tochter und der Gipfel in Lyon wird ohne mich auch stattfinden und zu Ende gehen. Die Weltgeschichte, die europäische Geschichte hat sich deswegen nicht gedreht und nicht geändert. Meine Tochter, die Birgit, hat vor Glück geweint und hat gesagt, Papa, dafür habe ich gebetet, dass die Maschine nicht starten kann. Ein ungewöhnliches Gebet.
Also es hat auch Vorteile, wenn Regierungsflieger am Boden bleiben. Sie haben früher Fußball gespielt, auch in der Bundestagsmannschaft?
Ja, das hat großen Spaß gemacht.
Fraktionsübergreifend,
Das war eine tolle Kameradschaft zwischen allen Parteien. Muss ehrlich sagen, ich möchte die Kameradschaft nicht missen. Und das hat übrigens gut getan, jede Woche einmal 1,5 Stunden auf dem Platz. Das war direkt neben dem Langen Eugen in Bonn, war natürlich fabelhaft. Und dann musste ich ganz erstaunlicherweise manchmal links außen spielen, weil von den sozialdemokratischen Freunden niemand links schießen konnte. Also für einen CSU-Mann ungewöhnlich. Und das konnte ich deswegen, weil ich als Bauernbub mir überlegt habe, wenn ich in meinem Dorf links schießen kann, dann bin ich der King. Und habe am Stadeltor unseres bäuerlichen Anwesens immer geübt und geübt, bis ich links fast so gut schießen konnte wie rechts.
Ah, Sie haben schon immer an Ihrer Karriere gearbeitet. Ich sehe das schon.
Aber es ist keine Fußballkarriere daraus geworden. Aber es hat Spaß gemacht. Und die schönste Auszeichnung, die ich habe, ist, ich bin Ehrenspielführer der Behindertenfußballmannschaft von Ursberg und habe mit denen zusammen schon manches Spiel bestritten.
Sie haben dann für die gespielt und haben hoffentlich auch genügend Tore gemacht.
Ich habe für die gespielt und einmal einen entscheidenden Elfmeter zum 4:4 gegen die Bundestagsfußballmannschaft in Bonn verwandelt.
Sport war Ihnen ja auch als Kind und Jugendlicher schon wichtiger als die Geige. Welche Rolle spielt Musik heute?
Ja, Musik habe ich dann später sozusagen gepflegt als Basssänger auf dem Kirchenchor. Das hat Spaß gemacht, aber in der Tat, meine Beschäftigung mit Geige, die dauerte 5 Jahre. Und dann habe ich wahrheitswidrig meinem Vater gesagt, dass ich so viel lernen müsse und neben der landwirtschaftlichen Arbeit auf dem Bauernhof nicht mehr dazu komme, das Geigenspiel weiter zu betreiben. Weil ich viel lieber, ich habe dann immer behauptet, dass ich Hefte oder Bleistifte in Tannhausen kaufen müsse. Mhm. In Wirklichkeit bin ich auf den Fußballplatz nach Tannhausen. Das hat mir wesentlich mehr Spaß gemacht.
Ich muss jetzt mal kurz zu Ihrem Buch greifen. Wie war doch gleich der Titel? Sie wissen, was ich meine. Ehrlichkeit ist eine Währung. Na gut, wir haken das mal als kleine Jugendsünde ab.
Ja, ich hoffe, dass mir der liebe Gott und die Hörer verzeihen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben über vieles gesprochen. Europa, deutsche Einheit, Privates. Ein Thema fehlt noch. Das haben alle genannt. Egal, ob Kolleginnen und Kollegen aus dem SWR1-Team oder aus meiner Familie oder Menschen aus dem Freundeskreis. Wenn ich gesagt habe, ich habe eine Leute-Sendung mit Theo Weigel, darauf warten alle.
Die Augenbrauen.
Genau.
Es ist nicht zu fassen.
Es ist so.
Immer wieder das gleiche Thema. Dabei sind sie, wie sie sind, ganz natürlich. Und an denen hat sich noch niemand zu schaffen gemacht.
Tatsächlich?
Tatsächlich.
Aber wieso werden sie jetzt dichter und wachsen mehr?
Das hängt mit dem Alter zusammen. Auch alte Bäume werden knorriger. Und so ist es auch mit meinen Augenbrauen. Hier und da nach Fernsehdiskussionen bekomme ich Anrufe oder bekomme ich Schreiben, ich solle doch endlich die Linke, die sich vor allen Dingen ganz schlimm nach oben stelle, endlich zähmen. Ich denke nicht im Traum daran. Der Karikaturist Ernst Maria Lange hat mir einmal gesagt, sie haben wenigstens ein Gesicht. Sie sind karikierbar. Viele Politiker haben kein Gesicht.
Ja, man erkennt ja tatsächlich bei jeder Karikatur 2 Striche, es reicht. Man weiß sofort, gemeint ist Theo Weigel. Mich würde aber noch interessieren, wer in Ihrer Familie hatte solche Augenbrauen?
Schwer zu sagen. Also überlegen wir das auch manchmal. Vielleicht beide, Vater und Mutter. Aber die Mutter hatte zwar keine so starken Augenbrauen, aber einen sehr starken Haarwuchs. Also ihre Haare auf dem Kopf. Also ich weiß es nicht. Es fällt mir niemand besonders ein.
Und wir müssen noch über einen anderen Punkt reden. Fußball. Seit Ihrer Kindheit sind Sie 60er-Fan von 1860 München. Platz 12 in der dritten Liga. Damit können Sie nicht zufrieden sein, Herr Weigel.
Nein, das ist traurig. Aber seit mehr als 70 Jahren bin ich Anhänger von 1860 München. Seitdem ich glaube, ich war 6 oder 7 Jahre alt, eine Fußballübertragung gehört habe, als damals Eintracht Frankfurt gegen 1860 spielte, die 60er 4:0 führten und es dann 4:4 ausging. Und das hat mich so bewegt, die Trauer darüber, wie so etwas stattfinden kann, dass ich seitdem ein 60er bin und auch bleibe.
Aber warum wollten Sie nach der Politik nicht Präsident von 1860 München werden? Das Angebot lag auf dem Tisch.
Ja, Stefan Reuter, den ich sehr mag, der hat mir das mal angetragen und dann habe ich ihm gesagt, lieber Stefan Reuter, Sie sind ein toller Sportsmann, aber ich will Ihnen mal eines sagen, ich habe manchen Fehler in meinem Leben gemacht, aber den ganz sicher nicht. Er meinte dann, wir brauchen einen Repräsentanten, der müsse sonst nichts machen, alles andere mache das Management. Dann habe ich ihm gesagt, wenn ihr dreimal hintereinander verliert und der Präsident sagt, ich bin nur Repräsentant, das Ganze, wie die da unten spielen und wie die abschneiden, geht mich nichts an. Dann sagt jeder Wecker, Volltrottel, sitzt da oben. Also insofern, um Gottes Willen, nicht. Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
Es gibt immer bei SWR 1 Rheinland-Pfalz Leute am Ende der Sendung ein kleines Geschenk. Das war jetzt, ich gebe zu, bei Ihnen nicht ganz leicht. Sie haben wenig Zeit, Sie haben wahnsinnig viel gelesen, Sie haben viel Literatur, Sie sind viel unterwegs. Aber dann, ich war in einem Buchladen, stöberte und habe dieses Buch gesehen und dachte, kurios, ohne Sie würde das Buch anders heißen. Mit 50 Euro um die Welt. Und Sie haben 3 Kinder. Der jüngste ist, habe ich richtig gerechnet, Mitte 20?
Konstantin,
24. Das hier ist die Geschichte eines 19-Jährigen, der mit 50 Euro um die Welt gereist ist. Und der hat damit offensichtlich gut gehaushaltet. Und da habe ich gedacht, für den Mr. Euro und den ehemaligen Finanzminister kann das mal eine völlig andere Lektüre sein. Und noch dazu für jemanden, der jungen Menschen ganz offenbar sehr aufgeschlossen gegenüber ist.
Ja, das tue ich gerne. Da freue ich mich auf diese Lektüre. Ich lese sehr, sehr gern und das erhält wirklich jung. Und ich würde jedem jungen Menschen, wenn er 18 wird, ein kostenloses Ticket, ein Interrail-Ticket in die Hand drücken, damit er mal 4 Wochen durch Europa fahren kann und damit Europa kennenlernt. Das wäre die beste Propaganda für ein gutes, geeintes Europa.
Die Idee gab es, aber es ist dann am Geld am Ende gescheitert.
Ja, aber daran genau sollte man es nicht scheitern lassen.
Herr Weigel, ich danke Ihnen sehr.
Ich bedanke mich auch. Es hat Spaß gemacht.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.